Kennst du eigentlich schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im März startet der Live-Online-Kurs zu Schwindel- und Gleichgewichtsstörung mit Dr. Maximilian Friedrich. Dieser interaktive Kurs wird anhand einer Vielzahl von Videobeispielen das Verständnis und die Erkennung der relevantesten Schwindelsyndrome schulen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Details findest du in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Christian Fuhrmann zum Thema Red Flags. Wie du überprüfen kannst, wie es um dein Depot steht. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast und uns zuhörst. Es wird sich heute auch wieder finanziell lohnen, davon gehe ich aus. Und wenn wir über Geld sprechen bei Klinisch Relevant, dann ist es meistens so, dass wir mit Christian Fuhrmann sprechen. Lieber Christian, herzlich willkommen bei uns wieder im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Nochmal ganz kurz zu dir. Du bist ärztlicher Kollege und du bist Finanzanlagenfachmann. Das heißt, du hast hier eine Doppelrolle und das macht dich so interessant für unseren Podcast. Du kennst beide Seiten. Also du weißt, wie es ist, nachts zu arbeiten, Nachtdienste zu machen und das Geld hart zu verdienen. Und du hast dich aber auch sehr tief mit dem Thema auseinandergesetzt, wie man sein Geld anlegen kann oder sollte. Und das hast du auch schon mit uns zusammen in drei verschiedenen Podcast-Folgen getan. Da sind wir sehr tief eingetaucht in das Thema. Du hast uns erklärt, warum man sich um sein eigenes Geld kümmern sollte, weil das sonst andere Leute tun möglicherweise und dann nicht immer in unserem Interesse. Wir machen heute eine vierte Podcast-Folge, lieber Christian, und da soll es so ein bisschen um das Thema Red Flags gehen. Und Red Flags kennen wir ja aus der klinischen Tätigkeit, aus unserer ärztlichen Tätigkeit. Die zeigen uns, wenn wir aufpassen müssen, wenn es um wichtige Differentialdiagnosen geht, wenn es um Situationen geht, wo wir möglicherweise etwas übersehen könnten. Und das wollen wir so ein bisschen auf die ärztlichen Finanzen münzen und da mal nochmal reingehen, denn in diesen Zeiten ist es so, dass man, glaube ich, immer besser aufpassen sollte auf sein Geld. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Finanzanlagenberater. Ich möchte gerne an dieser Stelle nochmal kurz hinweisen darauf als Disclaimer, dass das Ganze natürlich hier der allgemeinen finanziellen Bildung dient, ne? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche konkreten persönlichen Beratungen durchzuführen oder konkrete Beratungen für den einen oder anderen, was er mit seinem Geld machen soll, sondern das ist natürlich jetzt alles sehr allgemein gehalten. Und deswegen bitte verwechselt das hier nicht. Wenn die Menschen zu dir kommen, ärztliche Kolleginnen und Kollegen, lieber Christian, und Fragen haben zu ihrem Geld, das sie angelegt haben. Was haben die auf dem Herzen? Was möchten die gerne von dir wissen?
Das ist eine ganz komplexe Frage. Also eigentlich sind es ganz unterschiedliche Fragestellungen. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, das ist halt das Typische für den ärztlichen Beruf, fangen ja relativ spät an mit der Geldanlage. Ja, also viele Berufe können früher damit starten, Geld zurückzulegen und zu sparen. Und bei uns Ärzten ist einfach durch das lange Studium und dann vielleicht noch durch Facharztausbildung alles Mögliche der Zeitraum halt sehr lang. Und bis man dann vielleicht irgendwo so richtig in Lohn und Brot ist und eine Oberarztstelle hat oder sich niederlässt, vergeht halt eine ganze Menge Zeit. Und das ist sozusagen das Grundproblem erstmal. Ansonsten gilt das, was wir hier heute Abend besprechen, eigentlich für alle Berufe und für alle Einkommensgruppen. Und ich sollte vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, wenn ich jetzt gleich von Vermögen und Kapital spreche, dann meine ich damit nicht Reichtum, sondern jeder gesparte Euro ist bereits Vermögen oder Kapital. Und das gilt also insofern dann für alle. Ja, also die das Gute an der Sache ist erstmal bei den Kolleginnen und Kollegen, die zu mir kommen, dass im Prinzip die meisten Kollegen heute viel, viel früher mit der Finanzanlage beginnen, als das zum Beispiel noch vor 10 oder 20 Jahren war. Das hat also gerade so um die Corona-Zeit herum einen enormen Schub gegeben, dass die meisten doch angefangen haben, sich auch mal mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Und die meisten, die mich kontaktieren, haben deshalb auch schon mit dem Vermögensaufbau begonnen. Und wie du schon gesagt hast, das ist enorm wichtig, weil die Berufs- und Verdienstaussichten halt enorm verändert haben. Also als ich gestartet bin, war ja noch die Niederlassung fast die logische Konsequenz für den allergrößten Teil der Kollegen. Man war vielleicht noch eine Zeit lang in der Klinik, aber früher oder später haben sich die meisten niedergelassen. Und in der Niederlassung verdient man schlichtweg, muss man sagen, in aller Regel mehr, als wenn man als Angestellter oder Angestellte in der Klinik arbeitet. Und dann kommen mit dem höheren Frauenanteil kommen halt noch zusätzlich zum langen Studium eben Elternzeiten, Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie und so weiter dazu, sodass eigentlich die Kollegen meistens das Gefühl haben, ich stehe doch unter einem gewissen Zeitdruck. Und ein weiterer Aspekt, der dann eben die Kolleginnen und Kollegen zu mir führt, ist halt, dass die Lage der Versorgungswerke wirklich in Zukunft oder bereits jetzt schon ein wirkliches Problem darstellt, weil sich niemand mehr darauf verlassen kann, dass die Versorgungswerke in irgendeiner Form den Finanzbedarf in der Rentenphase oder der Entnahmephase abdecken können. Und das sind so die Dinge, die Kolleginnen und Kollegen dann dazu bringen, sich mit ihrer Vermögensplanung zu beschäftigen, und der eine oder die andere findet dann halt den Weg zu mir. Und manchmal sind es auch Veränderungen im Privatleben, ja, also dass man plötzlich doch einen Hausbau anstrebt oder doch eine Praxis gründet oder Familie dazukommt oder irgendwelche neuen Prioritäten. Und das sind so erstmal die Basissituation. Dann kommt noch dazu, dass viele auch bei Banken, Allfinanzkonzernen oder Strukturvertrieben sind und da erstmal ganz dankbar waren, weil sie am Anfang erstmal ihre Sorgen abladen konnten und sich nicht drum kümmern mussten, aber dann doch nach kurzer Zeit merken, so richtig weiß ich gar nicht, was da in meinem Depot oder mit meiner Kapitalanlage passiert. Und die meisten erkennen dann halt, ja, sich nur irgendwas ins Depot legen zu lassen. Das führt also binnen weniger Jahre zu einem ganz unstrukturierten Depot, jedenfalls sehr häufig. Und das beunruhigt dann doch so ein bisschen. Und dann kommen sie meistens mit der ehrlichen Frage, mache ich denn das eigentlich alles richtig, und wollen für Zukunft halt die Fehler vermeiden und möchten sich halt auch sicher sein, dass das mühsam angesparte Geld dann auch gut angelegt ist. Und man könnte sagen, dass eigentlich so zwischen die meisten Kollegen, die so in der Assistenzarztzeit oder in der frühen Facharztzeit sind, einfach merken, dass so zwischen OP-Plan, Diensten und Elternabend vielleicht einfach zu wenig Zeit bleibt für Finanzwissen. Und dann kann es halt am effizientesten sein, sich mit irgendjemandem zusammenzutun, der beraten kann und der vor allen Dingen neutral und ohne Provisionen berät, bevor man da vielleicht selber Zehntausende von Euro in den Sand setzt. Und in aller Regel fängt das Ganze mit einer ehrlichen und unabhängigen zweiten Meinung an, die eingeholt werden soll. Und ja, dann stehen Kollegen oder Berater wie ich halt meistens erstmal als Sparrings- oder Diskussionspartner zur Verfügung.
Und diesbezüglich auch nochmal der Hinweis auf diese drei ersten Folgen mit dir. Also da erklärst du ja wunderbar, welche Player es so gibt auf dem Finanzmarkt und was man da so berücksichtigen muss. Die Links zu diesem Podcast würde ich natürlich nochmal in die Shownotes packen. Lass uns nochmal vielleicht kurz einen Schritt zurückgehen und überlegen, was kann denn der Einzelne selber tun? Also was kann man als Selbstcheck sozusagen durchführen, wenn man seine Finanzprodukte, seine Anlagen betrachtet?
Das ist eine ganz wichtige Frage, und im Grunde genommen sind es drei einfache Schritte, die man selber vorbereiten kann und die sie eigentlich jede oder jeder, auch unabhängig davon, ob man nun Beratung braucht oder nicht, immer mal wieder anschauen sollte. Also der erste Schritt ist erstmal irgendeine Art von Überblick verschaffen. Ja? Also das bedeutet, ich sage das immer so ein bisschen auf den Punkt, mal eine Stunde weniger Netflix, dafür mal die Ordner auf den Tisch gepackt und einmal überhaupt geguckt, was habe ich, wo liegt das und warum liegt das da? Ja? Und da gilt also auch ganz eindeutig das Pareto-Prinzip mit wirklich wenig Maßnahmen ist plötzlich dann schon 80% der Arbeit getan. Ja? Also, was meine ich damit, wenn ich sage, wo liegt was und warum? Das fängt an mit Risikoabsicherung, zum Beispiel Berufsunfähigkeit. Habe ich die? Reicht die aus? Ja? Dann, was habe ich denn als Tagesgeld und Festgeld irgendwo rumliegen? Habe ich direkte Anlagen am Kapitalmarkt? Habe ich eher so indirekte Anlagen wie Bausparverträge oder was auch immer? Zertifikate, was man immer so bei den Banken halt verkauft bekommt. Habe ich Sachwerte, also Edelmetalle? Habe ich irgendwo ein Goldnugget noch in der Kiste liegen? Oder bin ich aus irgendwelchen Wegen vielleicht schon zu einer Immobilie, zu einer Eigentumswohnung oder irgendwie so etwas gekommen? Das sind alles Dinge, die man sich erstmal wirklich nüchtern aufschreiben muss. Also was habe ich wo und warum liegt es da? Und wenn man dann in einer festen Beziehung lebt oder verheiratet ist oder Kinder hat, gehört dazu natürlich auch die Absicherung des Partners oder der Partnerin und von den Kindern. Und man muss im Grunde genommen auch davon ausgehen, dass man auch die Finanzen als Paar betrachten muss und also jetzt nicht jeder für sich alleine rechnet und dann gemeinsam vielleicht irgendwelchen suboptimalen Ergebnisse hat, sondern man muss dann schon auch unter Umständen mal schauen, wie stehen wir denn als Paar da? Wie stehen wir langfristig da, wenn vielleicht irgendwann mal einer von uns beiden gestorben sein sollte? Das sind so Dinge, die man dann einfach erstmal ganz am Anfang sich anschauen sollte. Und im zweiten Schritt würde ich dann immer empfehlen, erstmal wieder einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, ich habe jetzt irgendwo Geld liegen, was ist denn das Ziel? Also was habe ich denn überhaupt für einen Plan, um das Geld zu vermehren? Und weiß ich überhaupt, wohin ich will? Also weiß ich überhaupt, wie viel Vermögen ich mal brauche, um zum Beispiel meinen aktuellen Lebensstandard in Zukunft halten zu können? Ja, also was man immer garantieren kann, ist, dass die meisten mit 60, 65 sagen, wenn ich jetzt in Rente gehe, dann möchte ich auf jeden Fall meinen Lebensstandard nicht einschränken. Ich brauche nicht mehr, aber weniger möchte eigentlich niemand haben. Und zu diesem Plan gehört dann eben auch die Erkenntnis, dass wenn man dann mit 65 in Rente geht, nehmen wir mal heutige Kaufkraft und heutige Euro-Werte, dann braucht man, um diese, sagen wir mal 1.000 Euro im Monat zu ergänzen, braucht man ein Kapital von, und das hört sich unangenehm hoch an, von 400.000 bis 500.000 Euro, um sicher auch die Inflation und die Kosten der Zukunft überhaupt mittragen zu können und trotzdem sicher 1.000 Euro pro Monat langfristig entnehmen zu können. Also es geht da schon um ganz schöne Summen. Und im zweiten Schritt dazu gehört dann auch, dass man sich nochmal überlegt, wie ist denn mein Geld eigentlich aufgeteilt? Und zwar jetzt nicht in Richtung Tagesgeld, Festgeld bei dieser Bank oder bei jener Bank, sondern dass man sich mal überlegt, wie ist denn mein Geld aufgeteilt in die sogenannten Asset-Klassen, also Anlageklassen. Diese Hauptanlageklassen sind einfach Aktien, Anleihen, Sachwerte und gegebenenfalls auch Immobilien. Ja? Das heißt, bin ich denn nur in Aktien? Habe ich denn alles auf einer Karte oder bin ich gut diversifiziert? Ja? Und das sind erstmal so Fragen, also wo ist das ganze Geld und wie ist es aufgeteilt? Das sind so die Grundbausteine, die man selber tun kann, wenn man sich um seine Finanzen kümmern will und die man eigentlich auch abgearbeitet haben sollte, wenn man sich dann Rat holt. Denn jeder, der beraten kann, wird als erstes nach diesen Dingen fragen. Ja? Also wie ist die Familie abgesichert? Wie ist die eigene Zukunft abgesichert? Und Ähnliches. Und die Frage, also wenn man es verkürzt, ist eigentlich, man sollte sich beantworten können, wo stehe ich und wo will ich hin? Und das ist das Fundament. Ja, und das sollte man vorgearbeitet haben.
Du hast es gerade schon skizziert. Also in unserem Beruf ist es so, dass wir viel Zeitdruck haben. Und wenn da noch eine Familie dazukommt, dann wissen wir alle, wie das ist. Also da hat man nicht viel mentale Kapazität, um sich mit Finanzen oder anderen Themen auseinanderzusetzen. Trotzdem ist es ja, glaube ich, schon wichtig von dem, was du gerade schon angerissen hast, dass man gewisse Aspekte grundlegend versteht. Was würdest du sagen? Also wie tief muss ich da rein in dieses Thema? Wo sind so die grundlegenden Basics, die ich verstanden haben sollte?
Also ich glaube, wahnsinnig tief muss man nicht einsteigen. Man sollte eben nur das, was wir eben besprochen haben, wirklich einmal gemacht haben. Und wenn man sich nicht sicher ist, wie man das macht, sollte man sich zumindest die Grundkenntnisse aneignen, um einmal diese Bestandsaufnahme sauber machen zu können. Und im Grunde genommen gibt es dann zwei Möglichkeiten. Also man könnte zum einen ja sagen, okay, ich vermiete den Fernseher jetzt mal an die Nachbarn für ein halbes Jahr und setze mich jeden Abend da mal eine Stunde ran, bis ich den Überblick habe, und dann hole ich mir den Fernseher erst wieder zurück. Oder man sagt sich, ich habe einfach die Zeit dafür nicht, ich schaffe das Ganze nicht. Und dann sollte man sich halt irgendwo Rat holen. Also ohne Rat geht es dann halt nicht, ohne dass wirklich man dahin geführt wird, geht es nicht. Und insofern ist die Frage, wie tief man einsteigen sollte, so eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn man sagt, das schaffe ich, ich setze mich da jetzt mal im nächsten halben Jahr immer mal wieder eine Stunde ran, dann ist das sicherlich ein guter Einstieg. Wenn man der Meinung ist, ich möchte echt nichts mit Finanzen zu tun haben, das kann ich ja völlig verstehen, das ging mir ja auch viele Jahre so, dann braucht man halt früher oder später, wenn man nicht im Blindflug unterwegs sein muss, irgendwie Rat. Ja? Und man kann das also selber skalieren, wie tief man einsteigen soll. Und wie gesagt, die Frage, wie ist mein Geld aufgeteilt, wie ist meine Asset-Allokation, die sollte man klären. Dann sollte man sich überlegen können, wo will ich langfristig hin? Und dann kann man selber entscheiden, wie viel will ich denn jetzt noch machen? Und das machen eigentlich auch die meisten so. Und dann gibt es halt so eine Handvoll von Leuten, die einem dann dabei helfen können, die das neutral machen und die halt keine finanziellen Interesse an der Beratung haben. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und was man vielleicht selber beantworten kann, und das hilft auch so ein bisschen bei der Frage, wie tief man einsteigen soll. Man könnte sich zum Beispiel auch fragen, wie und warum ist denn mein Depot oder Vermögen oder was auch immer so entstanden, wie es jetzt vor mir liegt? Wer hat mir denn dazu geraten oder wer hat die Anlagen getätigt oder wer hat meine Finanzen gesteuert? Also man sollte zumindest sich so weit einarbeiten, dass man unbedingt versteht, wo das eigene Geld genau ist und was mit dem eigenen Geld passiert. Ja? Und ich muss meine individuelle Situation verstanden haben, jedenfalls im Grundaspekt. Und dann hat das Ganze schon ziemlich viel von seinem Schrecken verloren. Nur wenn man seine eigene Anlage nicht versteht, dann wäre das sozusagen schon die erste Red Flag, auf die man da aufmerksam wird. Ja?
Und das finde ich eine total wichtige Regel, die sich mir auch total erschließt. Wenn ich meinem besten Freund nicht erklären kann, was mein Geld in diesem Finanzprodukt macht, dann scheint es da ein Problem zu geben. Ne?
Ja, das kann man es gar nicht formulieren. Das ist genau so. Wenn man es in 5 Minuten nicht erklären kann, würde ich sagen, also wenn man zumindest das Grundkonzept nicht in 5 Minuten irgendjemandem Wildfremden erklären könnte, dann sollte man sich wirklich ein bisschen genauer damit beschäftigen.
Im Umkehrschluss würdest du aber auch schon sagen, dass es jetzt nicht unmöglich ist, sich auch selbstständig um sein Geld zu kümmern, wenn man sich mit bestimmten Aspekten auseinandergesetzt hat, wenn man bestimmte Fragen beantworten kann und wenn man auch Zeit, ja, das schließt das ja mit ein, wenn man regelmäßig Zeit dafür investiert, richtig?
Ja, also man sollte dann wirklich geduldig sein. Das kostet einfach einige Stunden. Da muss man wirklich, bis man so den Überblick hat, und damit meine ich jetzt nicht YouTube und Reddit und sonst irgendwelche Foren, sondern da hilft es wirklich, sich ein Buch zu lesen und einfach ein Buch zu lesen und dann noch ein zweites Buch. Das hatten wir ja auch in den ersten 3 Folgen schon mal angesprochen. Es gibt evidenzbasierte gute Erkenntnisse und wirklich verlässliche Aussagen. Und es gibt halt zu 99% auf dem Markt wirklich viel Unsinn und interessengetriebene Dinge, die man tunlichst beiseite lassen sollte. Und der Zeitaufwand ist, würde sagen, ich will es jetzt nicht in Stunden, in der Anzahl der Stunden sagen, das ist von Kollege zu Kollege vielleicht unterschiedlich, aber man muss da schon ein bisschen Zeit reinstecken, man muss aber auch Geduld mit sich haben. Das ist nichts, wo sich so ein Gesamtbild schon nach 2 oder 3 Stunden ergibt. Da muss man sich ein bisschen drum kümmern, wie so ein Hobby.
Das merke ich gerade bei mir auch so, dass sich viele Sachen erstmal setzen müssen, dass man da reinfinden muss. Ich meine, das wird natürlich daran auch davon abhängig sein, was man so für ein Mensch ist, ob man jetzt analytisch, mathematisch gut vorgebildet ist. Aber ich merk das schon. Jetzt haben wir den Spannungsbogen ziemlich gut gespannt, finde ich. Lass uns nochmal zu den konkreten Red Flags kommen. Wenn wir jetzt gerade schon über evidenzbasiertes Anlegen gesprochen haben, evidenzbasierte Medizin, wir haben auch so einen Befund und so eine Anamnese erhoben. Wie ist das mit den Red Flags bei den Finanzen?
Ja, also ich kann keine abschließende Liste jetzt irgendwie so hier sagen, wo ich sagen würde, das sind die klassischen Red Flags. Aber es gibt doch so fünf Dinge, die mir immer mal wieder so auffassen und die ich vielleicht so wichtig finde, dass wir sie hier besprechen sollten. Und ich würde sie dann jetzt vielleicht erstmal aufzählen und dann kannst du ja dazu einhaken zu den einzelnen Punkten. Nur, dass wir erstmal einen Überblick haben. Mhm. Also Red Flags, nochmal zur Erinnerung, bedeutet nicht, dass da irgendwas jetzt katastrophal sein muss, sondern es bedeutet nur, halt, stopp, wenn das so ist, dann muss ich genauer hinschauen. Ja? Und die erste Red Flag wäre schon mal eine unklare Diversifikation. Was ist damit gemeint? Also damit ist gemeint, dass ich eigentlich nicht so ganz genau weiß, zum Beispiel, wie groß sind meine Vermögensanteile im Bereich Aktien, Anleihen, Sachwerte. Ja, zum Beispiel, wer das nicht sicher weiß, also wer zum Beispiel nicht sagen kann, ich habe so und so viel Prozent in dem, so und so viel Prozent in dem, dann ist die Diversifikation nicht klar. Und dann wäre das eine Red Flag, wo man sagen muss, halt stopp, das sollte aber schon klar sein. Ja? Genauso auch unklare Diversifikation, weil man nicht weiß, was in einzelnen Anlageprodukten drin ist. Also wenn man irgendwelche Mischfonds drin hat, weiß man wirklich, wie viel Prozent in diesem Mischfonds gerade in Aktien und wie viel in Anleihen angelegt ist? Passen die alle zusammen oder machen die alle den gleichen Stremel runter? Also das ist so ein bisschen, wenn man das nicht 100% weiß, das wäre die erste Red Flag. Die zweite ist, wenn man sein Depot sieht, also das gilt jetzt vorwiegend für diejenigen, die ihr Depot irgendwo verwalten lassen, dann wäre eine Red Flag, wenn da sehr viel hin und her geschichtet wird. Ja, also wenn da immer mal wieder gekauft und verkauft wird und sonst was und dann aber auch im Umkehrschluss Kosten berechnet werden oder Pauschalen berechnet werden dafür, dass eben viel umgeschichtet wird. Kleiner Spoiler. Wenn man die richtige Finanzstrategie hat, muss man gar nicht umschichten, sondern muss einfach nur die Füße stillhalten. So, der dritte Punkt wären dann unverständliche Produkte und Mischfonds. Ja? Also wenn ich nicht weiß, was das ist und wenn ich nicht weiß, was sich hinter diesen merkwürdigen Namen versteckt und wenn ich nicht weiß, ob ich Mischfonds habe oder wie die zusammengesetzt sind oder wie die gerade im Moment auf irgendwelchen Veränderungen in der Welt reagieren, dann wäre das auch eine Red Flag, weil dann bin ich vollkommen ausgeliefert, was da gerade in diesen Produkten passiert. Und das könnte ja etwas sein, was ich so in dieser Form überhaupt nicht haben möchte.
Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im April startet der Live-Online-Kurs Diagnostik und wichtige Erkrankungen des autonomen Nervensystems mit Dr. Andrea Meyer. Du erhältst einen kompakten Überblick über Grundlagen, Diagnostik und relevante Krankheitsbilder. Und kannst eigene Fallvignetten zur Diskussion einbringen. Alle Infos in den Shownotes.
Die vorletzte Red Flag sind für mich so ein ganz heißes Thema, das sind Sektor- und Themenwetten. Also mit Sektor- und Themenwetten meint man, dass man bestimmte Themen, die im Moment gerade in der Presse oder auf YouTube oder sonst wo richtig heiß gespielt werden, dass man sagt, oh ja, das ist jetzt der nächste, ich sag mal, heiße Scheiß, da muss ich jetzt dabei sein, sonst partizipiere ich nicht an der Finanzentwicklung der Zukunft. Und diese Sektor- oder Themenwetten sind in aller Regel ein Schuss in den Ofen. Können wir dann ja gleich noch ein bisschen besprechen. Und letztendlich, die letzte Red Flag wäre, wenn ich irgendwas in meinem Depot hätte, wo also speziell irgendwas für Ärzte oder für Mediziner oder sonst irgendetwas draufsteht oder eine spezielle Anlageberatung für Ärzte. Das ist häufig hervorragendes Marketing, aber in keinster Weise eine Sache, die man zwingend im Depot haben sollte. Also das sind so diese fünf Punkte: unklare Diversifikation, sehr viel Umschichtung, unverständliche Produkte, Sektor- und Themenwetten oder spezielle Dinge, die auf uns Ärzte zugeschnitten sind, weil man muss ganz klar sagen, Für Ärzte gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Berufe auch. Und es ist deshalb überhaupt kein Bedarf an speziellen Ärzteprodukten. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also das sind so die fünf größten Punkte, glaube ich, über die wir sprechen können.
Diversifikation ist ja so ein Wort, das man immer mehr hört, ne? Also du hast ja auch gesagt, die Menschen, die setzen sich mehr mit Finanzen auseinander. Die finanzielle Bildung wird gefühlt etwas besser in der Bevölkerung. Ja. Und dann wird ja immer gesagt, man muss sich diversifizieren. Und da ist ja auch der klassische Vorteil zum Beispiel von ETFs, von großen ETFs, die also in vielen verschiedenen Märkten oder so unterwegs sind zum Beispiel. Also das ist was, was zumindest angekommen ist und was ich auch nachvollziehen kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch so ein Spektrum ist, also von zu viel und zu wenig, oder? Also würdest du das auch so sagen? Kann man auch zu viel diversifizieren?
Oh ja. Vor allen Dingen, ja doch, das kann man eindeutig. Also ich würde erstmal damit anfangen, dass man feststellen muss, Diversifikation hat zumindest erstmal überhaupt nichts damit zu tun, ob man viele Papiere zum Beispiel in seinem Depot hat. Ja? Also nur weil ich da irgendwelche 20 Positionen in meiner Aufstellung finde, hat das überhaupt nichts mit Diversifikation zu tun. Da kann nämlich überall das Gleiche drin sein. Ja? Oder Diversifikation hat auch nichts damit zu tun, dass mir da irgendwie eine bunte ETF-Mischung ins Depot gelegt worden ist. Und hat auch nichts damit zu tun, dass das irgendwie alles sehr komplex aussieht. Also ich habe eine Kollegin kennengelernt, bei denen eine Bank, die auch viel mit Ärzten zu tun hat, sagen wir mal vorsichtig, ihr tatsächlich das bestehende Vermögen in 31 ETFs zerlegt hat, die aber zum Teil alle das Gleiche gemacht haben. Aber es wirkt halt sehr komplex und es wirkt halt sehr professionell. Und das ist keine Diversifikation. Ja, also das muss man ganz klar sagen, das ist interessengetrieben. Gute Diversifikation fängt immer erstmal mit der Verteilung über diese wichtigsten Assetklassen an. Das heißt, ich muss mich entscheiden, wie viel Prozent meines Vermögens möchte ich in Aktien angelegt haben, wie viel möchte ich in Anleihen angelegt haben, wie viel in Sachwerten. Also als Sachwerte nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Gramm Gold. Oder eventuell auch über Immobilien. Ja, das sind die Sachwerte. Und man weiß heute aus großen Studien und aus Langzeitstudien, dass die Verteilung über diese Assetklassen 80-90% des Anlageerfolgs ausmacht. Ja? Das heißt, Diversifikation bedeutet erstmal, um es nochmal zusammenzufassen, wie bin ich insgesamt über diese verschiedenen Assetklassen verteilt? Und Pseudodiversifikation ist halt, wenn ich unheimlich viele Papiere im Depot habe oder wenn das sehr aufregend wirkt oder Mischfonds oder Zertifikate mit dabei. Und dahinter verstecken sich dann halt einfach oft dramatisch hohe Kosten. Aber viele Papiere oder viele Fonds im Depot ist kein Synonym für gut gestreut, ja, sondern gute und sinnvolle Diversifikation heißt klar definierte, richtig gewählte Anlageklassen. Und eine kluge Diversifikation und Verteilung innerhalb der Anlageklassen. Ja. Nicht 10-30 Positionen, sondern und auch nicht 100% Aktien unter Umständen, sondern die richtige Menge in der richtigen Verteilung im Depot. Und da gilt ganz eindeutig, Übersichtlichkeit und Einfachheit ist da absolut essentiell. Und wenn ich das nicht verstehe, was da drin ist, sondern wenn mir zum Teil ja auch eine gewisse Komplexität und Professionalität da vorgegaukelt wird, dann täuscht das Wissen vor, was aber unter Umständen gar nicht umgesetzt wird von denjenigen, die dafür zuständig sind. Und ein Kollege von mir sagt immer, Diversifikation ist kein Medikamentenschrank, aus dem man sich einfach ziellos bedient, sondern man braucht ein klares Konzept, was man umsetzt. Und deshalb wäre die Red Flag Nummer eins halt, wenn wirre Zusammensetzungen bestehen, ohne dass man weiß, wie die überhaupt verteilt sind.
Also es ist ein Buzzword geworden, finde ich, und kann einen ein bisschen so in den Schlaf oder in die Sicherheit reinlullen, die vielleicht gar nicht da ist. Ich habe noch mal eine Frage zu der zweiten Red Flag, die du angesprochen hast, nämlich zu den Produktkosten. Kannst du das nochmal so ein bisschen mit Leben füllen? Also vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ein Beispiel geben, wo da so Kosten oder wo wir in die Kostenfalle tappen könnten?
Ja, das haben wir auch in den ersten drei Folgen ja schon so ein bisschen angesprochen. Also ja. Auch wenn man immer denkt, es kommt drauf an, dass ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Aktien, es kommt jetzt darauf an, dass ich die nächste Top-Aktie finde und in mein Depot lege. Und das ist langfristig eben nicht der Fall. Sondern langfristig gesehen sind die Kosten der Schlüssel zur eigenen Finanzanlage. Ja? Und es gibt also eine Unmenge von Kosten, die uns auferlegt werden, von denen wir immer annehmen, dass sie ziemlich gering sind oder keine Rolle spielen. Das sind beispielsweise die Kosten für die Fonds, in die wir investieren. Es sind Depotgebühren, es sind Performance-Fees, die an die Manager abgeführt werden. Es sind Handelsgebühren und so weiter und so weiter. Und da sind tatsächlich 2% Kosten für unsere Kapitalanlage sehr schnell erreicht. Zum Teil deutlich drüber. Und um sich die Kosten mal klar zu machen, können wir einfach als Beispiel mal 2 identische Depots vergleichen in Höhe von 100.000 Euro Startkapital. Also wir legen 2 Depots an, in beiden Depots sind 100.000 Euro Startkapital. Und das eine Depot verwalte ich zum Beispiel selber und habe eine Kostenquote von nur 0,2%. Und das ist heute mühelos erreichbar. Und das andere Depot lasse ich verwalten und habe Kosten von 2%. Ja, klingt auch nicht viel, ist aber das Zehnfache. So, und wenn ich diese 100.000 Euro nun anlege, dann stellt sich nach 10 und 20 und 30 Jahren Folgendes dar. Start im Jahr 0 mit 100.000 Euro. Dann habe ich zwischen den beiden Depots nach 10 Jahren bereits fast 25.000 Euro Renditeunterschied. Nach 20 Jahren sind es schon 75.000 und nach 30 Jahren sind es bereits 160.000 Euro Unterschied. Bei gleicher Rendite von ungefähr 5% habe ich jetzt hier gerechnet, einfach nur durch den unterschiedlichen Kostensatz. Das heißt, ich habe nach 30 Jahren bereits in dem teuren Depot sozusagen ein so großen Abstand zu dem günstigen Depot, dass es die am Anfang mal eingelegte Menge um das anderthalbfache überschreitet. Ja? Also nach 30 Jahren 160.000 Euro Unterschied bei gleicher Rendite nur durch die Kosten, das ist nicht so intuitiv zu verstehen, aber es liegt einfach an der Exponentialfunktion. Und deshalb muss man so unglaublich darauf achten, dass man wirklich um jedes Prozentchen oder Zehntelprozentchen seiner Kapitalanlage ringt, weil es über die Jahre hinweg am Anfang nicht verständliche Summen ausmacht. Und man merkt das erst dann, wenn man das mal sich in einem Excel-Sheet selber anlegt und mal durchrechnet.
Einleuchtend und sehr eindrücklich, ja, wenn du die Zahlen, die du genannt hast. Lass uns noch mal kurz auf diese speziell auf uns Mediziner zugeschnittenen Finanzlösungen kommen. Das hört sich ja jetzt erstmal auf den ersten Blick toll an, dass es da für uns extra Produkte gibt und dass es auch vielleicht sogar Berufsgruppen gibt innerhalb der Finanzindustrie, die sich nur um uns kümmern. Jetzt hast du aber schon gesagt, ja, eigentlich gibt es ja gar keinen Grund, dass wir eigene Produkte brauchen, weil für uns die gleichen Regeln auf dem Finanzmarkt gelten wie für alle Normalsterblichen. Wie ist es da? Also kannst du vielleicht auch da nochmal so ein bisschen Licht reinbringen und das vielleicht nochmal genauer auseinander dividieren?
Ja, wie schaue ich auf solche Angebote? Worauf sollte man achten? Also in aller Regel, wie gesagt, wir Ärzte brauchen überhaupt keine anderen Kapitalanlagen. Ja, also es gibt keine speziellen Bedürfnisse, die man jetzt als Ärztin oder Arzt hat, sondern in aller Regel dient es nur dazu, unsere Berufsgruppe sozusagen an irgendwelche Berater zu binden. Und insofern ist es in aller Regel teures Marketing, hat aber praktisch nie irgendeinen Mehrwert. Ich persönlich finde es fast immer unnötig teuren Blödsinn, muss man so klar sagen. Ja. Unsere Anlageklassen sind die gleichen. Unser Risikomanagement unterscheidet sich nicht grundsätzlich von anderen Vermögensanlagen. Das heißt, knapp gesagt, solche Produkte sind Zielgruppenmarketing und Bauchgepinsel, aber bringen keinen Mehrwert. Und deshalb würde ich das schon als Red Flag einarbeiten in den Podcast. Denn wenn ich Ärzteprodukte sehe, dann weiß ich eigentlich in der Regel, die hat sich niemand selber ausgesucht, sondern die sind verkauft worden. Sonst landen die nämlich nicht im Depot. Und da würde ich zumindest eine kleine rote Flagge mal heben und wirklich genau hingucken, ob das echt notwendig ist.
Okay. Gut zu wissen. Also wenn man das hört, einmal nochmal überprüfen, ist das zu meinem Vorteil oder vielleicht zum Vorteil von jemandem anderes. Das Thema Sektorenwetten, also Themen und Sektoren wetten, das habe ich bisher am wenigsten verstanden, ehrlich gesagt. Ich stoße mich, glaube ich, auch an dem Begriff selber. Kannst du bitte nochmal erklären, was Themen und Sektorenwetten sind?
Ja, also Themen- oder Sektorenwetten, damit bezeichnet man spezielle Anlagethemen, die gerade als aktuellste Sau durchs Dorf getrieben werden. Ja. Also, wenn ich mal, ich habe so eine kleine Liste mit den heißesten Themen seit dem Jahr 2000, also in den letzten 25 Jahren. Und wenn ich die einmal kurz aufzählen darf, dann sieht man ganz schnell, was mit Sektorwetten oder mit Themen-ETFs gemeint ist oder überhaupt mit Themenanlage. Also, fangen wir im Jahr 2000 an. Da startet das Ganze mit dem Thema Internet. Dann kam der erste Biotech-Schub. Dann waren es die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China. Da würde ich gleich gerne nochmal kurz drauf eingehen dann. Danach kam Factor Investing, dann Wasserstoff, Lithium, Wasser wieder, Solar, Cybersecurity, Gaming, Rüstung und Verteidigung, Cannabis, 3D-Druck, wieder Biotech, dann Blockchain, Metaverse, Clean Energy, in letzter Zeit jetzt wieder Lithium oder seltene Erden, dann ist es jetzt natürlich KI, dann ist es Private Equity und so weiter. Ja? Also das sind immer Themen, wo alle glauben, darin muss ich jetzt investieren. Und niemand freut sich darüber mehr als die YouTuber und niemand freut sich darüber mehr als die Finanzinstitute oder als die Finanzindustrie, weil sie dann wieder etwas Neues auf den Markt werfen kann, damit wir möglichst doch Produkte nehmen, die vielleicht über 0,2% liegen an Kosten. Und ich will das Ganze mal beispielhaft an dem Beispiel oder an den Themen BRIC, also Brasilien, Russland, Indien, China und Lithium verdeutlichen, warum so etwas in einem Depot, in einem langfristigen Depot nichts zu suchen hat. Meine persönliche Meinung. Also vor 20 Jahren kam eben die These auf, dass die BRIC-Staaten, dass das die Staaten sind mit dem Wachstum, mit Bevölkerungswachstum, mit einer entstehenden Industrie und so weiter. Und alle Welt hat angefangen, in diese Staaten zu investieren. Und dann wurden Anlageprodukte angeboten, also Fonds und dann irgendwann auch die ersten ETFs, die sich also speziell mit Aktien aus diesen Ländern beschäftigt haben. Und das war in der Finanzindustrie rauf und runter das Thema. Da musste man dabei sein, sonst würde man also dramatisch abgehängt werden. Und vor 5 Jahren fing das ist das zweite Beispiel, was ich sagen möchte, fing das mit Lithium an. Ja, also Lithium war plötzlich, das wird für Energie gebraucht, das wird für Speicher gebraucht, das wird für Akkus gebraucht. So, das wird also überall gebraucht und deshalb muss man jetzt in Lithium investieren, damit man dabei ist. Und das Gleiche gilt im Moment für KI und sonst was. So, das sind also Wetten darauf, dass die aktuelle Nachrichtenlage auch das ist, was sich langfristig dann in den Depots auswirkt. Und das Problem daran ist jetzt, diese Wetten sind kein langfristiges Investment. Es gibt reihenweise Untersuchungen dazu, in denen man gezeigt hat, dass diese Produkte immer dann aufgelegt werden, wenn dieser Hype gerade kurz vor dem Maximum ist. Die Industrie braucht so ein paar Monate Zeit, um sowas auf den Markt bringen zu können. Und vereinfacht ist es so, es entsteht irgendein Thema durch politische Meldungen oder Veränderungen oder was auch immer. Dann entsteht ein Thema. Und dieses Thema wird dann immer, heizt sich immer mehr in den Gazetten und überall auf. Plötzlich sprechen alle davon. Und dann fängt die Industrie an zu sagen, okay, dazu müssen wir also was machen. Und dann haben die so ein paar Monate Vorlauf. Dann kommt dieses Produkt raus. Also sagen wir mal ein ETF auf Lithium. Ja? Auf Lithiumhersteller, auf Lithium was auch immer. Und der Hype ist also am Laufen und während dieser Hype schon läuft, kommen dann die Produkte auf den Markt. Und mit schöner Regelmäßigkeit, und das ist also fast in allen dieser Fällen so, erreicht dann dieser Hype, kurz nachdem die Produkte auf den Markt gekommen sind, so ein Maximum, das kann 1 oder 2 oder manchmal auch 3 Jahre sein, und dann verschwindet dieser Hype wieder. Die meisten Anleger steigen zu spät ein, da geht es plötzlich rapide runter, dann wird die Entscheidung getroffen, nee, das läuft ja doch nicht, und dann wird in den nächsten Hype investiert. Ja? Und so ist das dann so ein Perpetuum mobile, das heißt, ich steige da ein, das ist das gute Thema, dann stellt man ein paar Jahre später fest, noch so richtig funktioniert das ja doch nicht, dann steigt man wieder aus, geht in den nächsten Hype rein und so weiter. Und es lässt sich also ganz eindeutig zeigen, dass Anleger, die in so etwas investieren, langfristig eine geringere Performance haben, als wenn sie sich überhaupt nicht an diesen Hypes beteiligt hätten und einfach stur bei ihrer einmal gewählten Mischung geblieben werden. Ja? Aber das ist diese berühmte FOMO, also Fear of Missing Out, die einen dazu treibt, dass man sagt, da muss ich jetzt unbedingt rein und sonst entgehen mir Gewinne. Es ist aber auch so, dass man sich noch klar machen muss, dass wenn irgendwo, und da wird KI jetzt wieder so ein schönes Thema sein, wo man das wieder dran sehen kann, wenn irgendwo ganz besonders hohe Renditen winken, ja, also nehmen wir mal an, irgendeine Firma, und da gibt es ja gerade eine, die auch Chips herstellt und die also jetzt in aller Munde ist, aber überall dort, wo ein großer Gewinn zu machen ist, da kommt in allerkürzester Zeit auch die Konkurrenz auf den Markt. Also man kann das sehr schön zum Beispiel an Novo Nordisk sehen. Ja? Ging durch die Decke wie wahnsinnig. Aber weil es eben so wahnsinnig durch die Decke ging, haben sich jetzt alle Pharmaunternehmen drauf gestürzt, entweder auch eine Spritze oder eine Tablette vielleicht sogar als Abnehmspritze auf den Markt zu werfen. Und früher oder später haben die auch Erfolg. So, und dann teilt sich der Markt plötzlich nicht mehr auf eine Firma auf, sondern auf erst 10, dann 20, dann 25 Firmen, und damit sinkt dann wieder die Rendite und dieser Hype bricht zusammen. Ja, und deshalb ist das keine gute Idee, auf sowas zu investieren. Man erreicht tatsächlich mehr mit seiner eigenen Kapitalanlage, wenn man sagt, ist ja interessant, gucke ich mir gerne mal so von der Seitenlinie an. Ich habe diese Firmen ja sowieso alle mit im Depot, aber ich muss sie nicht noch extra übergewichten und dann im nächsten Hype wieder abgestraft werden. Ja? Mhm. Also das ist ein bisschen ein komplexes Thema, aber es lässt sich an unglaublich vielen konkreten Anlageprodukten zeigen, dass das der Punkt ist. Kann sicherlich auch mal sein, dass man mal Glück hat, aber unterm Strich und statistisch und evidenzbasiert angeschaut, bringen diese Sektor- und Themen-ETFs keinen Vorteil.
Das hat also ganz viel mit Psychologie zu tun, FOMO, ja. So hast du es auch gerade gesagt. Jetzt hast du gerade die wichtigsten Red Flags aus deiner Sicht aufgezählt. Zum Schluss würde ich gerne noch eine wichtige Frage stellen, und das spielt auch in das Thema Psychologie mit hinein. Wie ist das denn mit diesen berühmten Crashes, die ja hier und da immer mal wieder kommen, mit politischen Umschwüngen, schwierigen politischen Situationen? Wenn solche Krisen kommen, was mache ich da mit meinem Geld?
In Krisen zeigt sich, wer es verstanden hat oder wer es nicht verstanden hat, muss man klar sagen. Es gibt ein wunderschönes Buch von Dr. Andreas Beck, der hat das Buch genannt, wer vor Krisen Angst hat, hat es nicht verstanden. Also was ist damit gemeint? Grundsätzlich ist es bei den Finanzen wie in der Medizin. Wir treffen permanent Entscheidungen und diese Entscheidungen stehen immer unter einer gewissen Unsicherheit. Und das ist auch so ein Fachbegriff, Entscheidungen unter Unsicherheit. Ja, das heißt, wir können immer nur versuchen, alle Informationen, die uns zur Verfügung stehen, zu gewichten, auf ihre Evidenz hinzugewichten und zu sagen, was ist wirklich erwiesen und was ist vielleicht nur einfach Clickbait. Und dann müssen diese Entscheidungen unter Unsicherheit eben so getroffen werden, dass wir jederzeit sagen können, okay, als wir diese Entscheidung treffen mussten, haben wir alle Fakten berücksichtigt, die wir hätten berücksichtigen können, und wir haben den Unsinn weggelassen. So, und dann müssen wir mit dem Ergebnis auch leben. So, jetzt der Bogen zurück zur Kapitalanlage. Man kann sagen, dass die Kapitalmärkte atmen. Ja? Wer jetzt aber bei jedem Ein- und Ausatmen sofort panisch reagiert und immer rein und raus und verkauft und sonst was, der hyperventiliert irgendwann. Man muss sich klar machen, dass, wenn wir jetzt das Beispiel Aktien wieder nehmen, Aktien machen nominal 7-10% Rendite pro Jahr. seit 120 Jahren, über alle Weltkriege, über alle Krisen, über alle Inflationen hinweg. Aber sie können kurzfristig auch mal 30-50% oder mehr verlieren. Trotzdem machen sie bisher langfristig immer 7-10% Rendite pro Jahr, also annualisierte Rendite. So, wenn ich jetzt langfristig anlege, dann wird jede Langzeitanlegerin und jeder Langzeitanleger mehrere solche Krisen erleben. So alle 5-10 Jahre kommt mal wieder so ein Einschlag. Und danach erholt sich das wieder. Und deshalb gehören in den Bereich Aktien auch keine Finanzen rein, die man innerhalb der nächsten 10-15 Jahre braucht. Denn man muss immer die Möglichkeit haben, nichts zu tun, möglichst breit gestreut angelegt zu haben und dann einfach warten zu können. Und diese Strategie ist tatsächlich die erfolgreichste Strategie für uns Privatanleger, um da über die Runden zu kommen. Ja? Einmal die richtige Asset-Allokation, einmal die richtige Aufteilung gewählt und dann auch in Krisen gar nichts zu tun. Ja? Aber da springt eben unser Reptiliengehirn an. Ja? Da ist ein Geräusch, da raschelt was im Busch. Also vorsichtshalber erstmal fliehen, umdrehen können wir uns immer noch. Ja? Und das gilt im Finanzbereich eben nicht. Da gilt eben, nein, sich den Fakten zu beugen und zu sagen, ich lege diversifiziert an. Ja, bei jeder Krise wird irgendeine meiner Anlageklassen ein bisschen leiden. Aber unterm Strich werde ich damit über 20, 30, 40 Jahre besser abschneiden, als wenn ich immer rein und raus und mich von Nachrichten getrieben jedes Mal in Panik komme. Denn ich muss dann immer zwei Entscheidungen treffen. Ich muss entscheiden, gehe ich zum richtigen Zeitpunkt raus und wann gehe ich wieder rein? Und immer wenn ich verkaufe, muss ich mir klar machen, wenn ich verkaufe, dann ist auf der anderen Seite des Tisches irgendjemand, der gerade kauft. Und einer von uns beiden ist der Depp. Ja. Und die Chance steht nicht schlecht, dass man selber der Depp ist. Das gilt sowohl beim Einstieg als auch beim Ausstieg. Ja. Also wenn ich wieder kaufe, warum verkauft dann jemand anders? Ja? Also man muss immer davon ausgehen, dass man vielleicht nicht das hellste Licht am Baum ist. Und deshalb ist es tatsächlich effektiver und erfolgversprechender, so schwer es fällt, nichts zu tun. Und deshalb ist die Antwort auf die Frage, was soll ich denn da jetzt in Krisen machen, die ist nicht intuitiv, aber sie ist nachweisbar gar nichts. Ja? Wenn ich die richtige Aufstellung habe, mit der ich nachts ruhig schlafen kann, da kommt eben zum Beispiel die Frage der wie viel Aktien habe ich denn im Depot? Ja, wer da etwas vorsichtiger ist, der nimmt eben nicht so viel mit rein als jemand, der sagt, ich kann das alles aussitzen, ich habe es verstanden und ich kenne also durchaus Kollegen, die mit 80-90% Aktien im Depot sehr glücklich sind und die sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn es mal gerade wieder irgendwo rauscht. Also rein und raus ist in solchen Situationen, das ist Market Timing und es ist nachgewiesen, es funktioniert nicht. Sonst würden es die Profis längst machen, die können es auch nicht. Ja? Und das Wichtigste ist eben, nichts zu tun. Und das ist eine Strategie. Und Aktionismus und Panik sind keine Strategie. Ja? Ruhe bewahren ist eine wirklich unterschätzte Finanzstrategie. Und Krisen sind im Grunde genommen nicht das Ende der eigenen Kapitalanlage, sondern Krisen sind so ein bisschen die Prüfung, ob man verstanden hat, warum man investiert ist. Ja? So könnte man das vielleicht mit den Krisen beantworten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Entscheidend ist das Ziel. Erreiche ich mein Ziel, indem ich nicht handle, dann sollte ich auch nicht handeln.
Ich glaube, sowas sollte man sich mal aufnehmen. So ein Mantra sozusagen für solche Krisenzeiten. Aber ich glaube, am Ende ist es ja doch auch einfach, das umzusetzen, nämlich nichts zu tun. Man muss natürlich sehr viel Vertrauen haben. Und ich glaube, du machst das ja auch so, dass du zum Beispiel dein Depot einmal im Jahr so überprüfst, ne? Also, dass du dich hinsetzt und alles nochmal durchschaust. Ich glaube, das ist ja auch Grundlage dessen, dass man sich nachts gut schlafen legen kann und gut durchschläft.
Also, ich kann ja mal kurz vielleicht noch sagen, also bei mir ist das ganz einfach so. Ich habe eine bestimmte Asset-Allokation, zu der ich mich entschlossen habe. Ja? So und so viel Aktien, so und so viel Anleihen, so und so viel Sachwerte. Ne? So. Punkt. Und von dieser Asset-Allokation weiche ich nicht ab. So, und jetzt geht's mal rauf und runter. Und es kann auch sein, dass mal die Aktien stark steigen, mal stark sinken. Und ich mache wirklich nichts weiter pro Jahr, als dass ich mich einmal eine Stunde hinsetze, gucke, sind die Aktien zum Beispiel jetzt, haben die so zugenommen, dass mein Risikogleichgewicht davon beeinträchtigt wird. Also ziemlich berühmte Aktienanleihenzusammensetzung sind die berühmten 60-40 Depots. Ja? Das ist so ein fester Begriff, an dem sich eigentlich wie so eine Benchmark erstmal alles messen muss. 60% Aktien, 40% Anleihen. So, wenn die Aktien jetzt beispielsweise sehr stark steigen über 2-3 Jahre, dann habe ich ja irgendwann nicht mehr 60-40, sondern ich habe dann vielleicht 70-30. Ja, weil die Aktien einfach mehr geworden sind. Und ich setze mich eigentlich nur einmal am Ende des Jahres hin, schaue, ist mein Risikoverhältnis, was ich so gewählt habe, damit die Schwankungen eben in Grenzen bleiben, ist dieses Verhältnis noch gegeben? Und wenn nicht, mache ich ein Rebalancing. Ja? Dann gewichte ich das wieder zurück. Also gibt es verschiedene Strategien für. Und dafür braucht man nicht mehr als eine Stunde pro Jahr. Und danach läuft das Ganze wieder. Ja. Und für 2025 habe ich es noch nicht mal gemacht. Also wir nehmen das ja jetzt im Februar 26 auf. Also bin ich noch gar nicht so gekommen. Also das ist nicht so wichtig, wenn man einmal weiß, dass die richtige Verteilung gewählt ist. Und wenn man dann eben das Ganze nicht aus dem Ruder laufen lässt, in die eine oder andere Richtung, dann ist alles gut. Einmal im Jahr setzt man sich hin, bringt es über die Bühne und dann kümmert man sich wieder ums Leben.
Das ist ein super Schlusswort, lieber Christian. Ich habe wieder ganz viel von dir gelernt, auch wenn wir schon mehrfach miteinander gesprochen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere, der jetzt heute zugehört hat, beziehungsweise die eine oder die andere, die zugehört hat, auch selber das eine oder andere mitgenommen hat und dass der eine oder andere sich erinnert hat an seine Geldanlagen oder die Fehler, die er vielleicht getan hat, die er begangen hat. Also das ist, glaube ich, ein sehr wertvolles Gespräch gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch sehr unterhaltsam. Insofern ja. Würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal in einem anderen Zusammenhang hier treffen könnten, lieber Christian. Und jetzt erstmal vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Ja, mir ist das Gleiche. Vielen Dank, Kai.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.